turns
wie
sie
gepasst, auf. Wie sie gepasst wäre und wie sie diese Polizei versucht, die Leute zu kämpfen.
Gibt es spezielle Verhaftungsdienste wie bei uns und sucht man die Leute?
Spezielle Leute.
Nicht nur eine Strategie, es gibt also bei uns eine Gruppe von, also das hängt davon ab, meistens sind, wenn es Krawallen gibt, also 4 bis 5 Zivilstreifen, Agenten, und die laufen dann in der Gegend rum.
Mhm.
Das sind spezielle Gruppen.
Mhm.
Gibt es die hier als, auch so?
Spezielle Polizeikräfte, Zivilkräfte.
Zu verhaften, weißt du?
Es gibt durchaus welche, die eben immer wieder auftauchen und auch eben gezielt Leute verhaften. Ne?
Mhm.
Also das sind auch Zivile. Also selbst auch bei bei den Demonstrationen, wo die befürchten, dass es zu Krawallen kommt, sind halt auch meistens so Sondereinsatzkommandos. Dabei auch die, die kennst du nach einer Weile schon, trotzdem sehr Helm und alles aufhaben, aber so die gleichen Gesichter siehst da immer wieder. Ne?
Ja, wie bei uns.
Aber es ist schon, das habe ich ja vorher schon mal gesagt, eine neue Tendenz verstärkt auf diese Aktion hin, Zivilbeamte, und zwar nicht geschulte Zivilbeamte einzusetzen. Das ist uns in letzter Zeit, das heißt uns, das hat speziell ein bei uns Mitarbeitender berichtet, dass so ganz normale Streifenwagen, was ich vorher schon gesagt habe, jetzt mehr oder weniger Normalklamotten ohne spezielle Ausbildung eingesetzt werden. Aber das ist nichts neu, übermäßig. Also neu ist es, dass so verbreitet auf großem Maße, Hübner hat es auf einer Pressekonferenz so formuliert, der Szene muss klar werden, dass sie keinen Stein mehr schmeißen kann, weil jeder, der neben mir steht, ein Bulle sein kann. Und das ist halt so ein Moment, dass ich wieder persönlich, kann jetzt auch nicht für unseren Ausschuss sprechen, aber schon mal, wir haben da Schwierigkeiten, aber halt so als besonderes Moment eines Staates ist, der auf gewisse Methoden, die bei uns schon mal erlebt wurden, zurückgreift. Weil also der normale Beamte immer noch der ist, der sichtbar ist und der dem Bürger eben auch Staatsgewalt gegenübertritt und nicht diese CIA, oder das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber dieses Geheimdienst und unter dem Deckmäntelchen und so weiter. Naja, Gestapo ist übertrieben, aber wenn das so weitergeht, wie das momentan absehbar ist, könnte das eine Freisetzung von polizeipolitischen Tendenzen sein, die ganz, ganz üble Blüten treiben wird. Ja, aber das sind ja unterschiedliche Auffassungen, das können wir uns dazu, ich finde, da kannst du mich persönlich fragen.
Die
aber
Tendenzen, da haben wir ja mal drüber diskutiert, das ist eh klar, diese Tendenzen, die da hinlaufen.
Aber man soll nie, das ist so eine alte Diskussion, was dahinter steht, das hat jetzt relativ wenig mit dem Ganzen zu tun. Aber es hat mal eine sehr lange Faschismusdiskussion hier gegeben und nicht nur über Holocaust, sondern in der Linken an sich seit Jahr und Tag. Und die RAF hatte halt damals in ihrer Hochzeit und in ihrer zweiten, Hochtiefzeit, immer so die Komponente, hier wäre Faschismus. Und die Linke hat, so die Linke, der wir uns mehr oder weniger zurechnen, hat immer gesagt, wir hätten hier keinen Faschismus, sondern es gäbe in Einzelfällen und so weiter sicherlich Anzeichen, alte Verkrustung und so weiter, aber kein Faschismus. Und drum ist so der Teil, oder ist halt der Kreis von uns, wir sind da eher vorsichtig jetzt zu einer Zeit, wo immer noch sämtliche, wenigstens äußerlich formellen rechtsstaatlichen Möglichkeiten gegeben sind. Das haben wir am Anfang festgestellt, unsere Auseinandersetzung. Dass also von dem Strafprozessualen bis auf den 129, wo es wesentliche Eingrenzungen gibt, die Rechtsbehelfe dem Charakter eines bürgerlich-demokratischen Staates immer noch entsprechen. Bloß, dass ich halt so, das ist meine Prophetie, aber erstmal persönlich, dass sich so gewisse Freiräume in den polizeilichen Unterchargen, wie wir das so nennen, sicherlich herausgebildet haben. Und da die Tendenz für meine Begriffe ist, dass Politik gemacht wird. Erstmal Politik für die CDU oder wenn du willst für die Bourgeoisie, weil die jetzt natürlich durch die Krawalle nicht die Bourgeoisie als die, sagen wir mal, die ganzen Konzerne, aber so ein Schaden wie von 5 Millionen Mark, nehmen wir mal an, das stimmt, weil die natürlich hochtreiben, um von den Versicherungen mehr zu kassieren auf der anderen Seite. Und von den 142 Häusern schon eine ganz essentielle Bedrohung des Eigentums sehen. Und was halt polizeilich dann eventuell zu vermuten wäre oder kommen könnte, dass sich da schon so eigene politische Organe herausbilden, die ganz klar Politik machen. Und so also müsste der Zwölfte...
Es ist nicht nur eine eigene Politik, die da zum Teil betrieben wird, sondern im Endeffekt auch, sie wissen, sie können drauf losknüppeln und werden im Endeffekt nicht dafür belangt. Ne? Weil wenn wir oder die Betroffenen die Bullen anzeigen, ne? Wegen... ja, Körperverletzung im Amte, dann im Endeffekt dreht sich das sogar meistens gegen die Leute selbst, ne, dass das Verfahren gegen die Bullen eingestellt wird, aber den Leuten dann nur ein Verfahren wegen Widerstand oder falscher Aussage angehängt wird. Ne.
Mhm. Ja. Ja, da müsste man schon noch was dazu sagen. Es wird zwar in unserem Kreis kontrovers diskutiert, aber wir raten den Leuten ein, an sich schon Strafanzeigen zu stellen. Zum Beispiel bei diesen zwei, was er mit Standgericht da so als Stichwort gebracht hat. Da haben wir gesagt, den Leuten, die einzelne Dates gekriegt haben, sie sollen sich auf jeden Fall dagegen verwehren. Sie sollen hingehen und sollen Anzeigen gegen Unbekannt stellen. Anzeigen gegen Unbekannt insofern, dass du ja sowieso nicht sagen kannst, der Polizeibeamte Meier war das, weil es gibt ja keine Dienstnummer oder sonstiges. Da beschuldigst du keinen konkret. Es geht um die konkrete Anschuldigung, weil es im Deutschen wie im Holländischen wahrscheinlich auch Strafgesetzbuch und Paragraphen gibt von falscher Anschuldigung oder falscher Verdächtigung. Und wenn du sagst, der hat mir alle auf den Dates gegeben und dann stellt sich raus, der hat rechtmäßig gehandelt, dann kriegst du einen zurück. Wir haben jetzt den Leuten geraten, die verletzt worden sind, was propagandistisch einigermaßen auszuwerten ist. Macht Gegenanzeigen. Zum Beispiel in Nürnberg haben sie eins gemacht, da haben die Eltern von den Leuten
du sagst die Leute, dass sie Anzeigen machen sollen und wir in Amsterdam haben das auch immer gemacht und es gibt nun offizielle Untersuchungen bei die Staatsanwalt, dass man was passiert ist und es kommt ja gar nichts draus und an diesem Moment sind die Leute ja gar, dass wir machen keine Anzeige mehr, weil es hat keinen Sinn und
ja.
Weißt du?
Ja, ja, verstehe. Ja.
Und wie geht es hier?
Ja, das ist das, was ich an sich schon ausgeschildert habe. Das hat einen rein publizistischen Effekt. Haben wir diskutiert in unserer Gruppe. Da waren ein paar Leute dafür, da gibt es so Erfahrungen mit so gewissen Initiativen. So Initiativen, die unter dem Charakter einer Bürgervereinigung oder so polizeiliche Übergriffe beobachten. Und die raten ihren Leuten, gegen die Polizei auch Strafanzeigen zu machen. Unter der Voraussetzung allerdings, dass relativ wenig rauskommt. Meistens wird der Spieß umgedreht. Das war die Regel, die wir in den Lauf, also solange ich denken kann, war das immer so, dass es versucht worden ist, umzudrehen. Wenn du gegen Unbekannt machst...
Ja, ja, es gibt auch keine Polizist, die mal verurteilt ist für was ihr gemacht habt.
Es gibt ganz, ganz seltene Fälle.
Nein, bei uns keine in letzter
Zeit. Ja, aber das, hier ist es nicht so. Es hat... Kürzlich mal ein Polizist wegen fahrlässiger Tötung, war so im Rahmen der Terrorbekämpfung, haben sie, hat an Polizisten so einen ganz unbescholtenen, also wirklich unbescholtenen erschossen und der hat dann wegen fahrlässiger Tötung 7 Monate gekriegt, mit Bewährung. Muss man sich mal überlegen, so vielleicht als Beispiel. Es gibt da mehrere Beispiele, das ist das jüngste Beispiel, das mir einfällt, die anderen habe ich vergessen. im Verhältnis zu 18 Monaten wegen eines angeblichen Steinwurfs, wo die Beweislagen immer. Das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz nettes Thema, das wir kurz anschneiden können, wie die Gerichtsurteile so zustande, die erstinstanzlichen Gerichtsurteile so zustande kommen. Nochmal, da sind wir allerdings teilweise geteilter Ansicht auch. Die Öffentlichkeit, die wir haben, ist wesentlich größer geworden im Lauf der letzten 3-4 Monate. Es gab sehr viele Berichte, es gab teilweise objektive Berichte von den einschlägigen Fernsehmagazinen, also ausdrücklich relativ objektiv. Es gab Talkshows, wie das so, Dialogebenen, die alle sämtlich wie in der Schweiz auch, ich weiß nicht, wie weit ihr informiert seid, Thierry Brendt oder so, war ja immer bei uns hoch angesehen, die vollkommen in die Hose gegangen sind. Trotz massivster Vorbereitung kamen keine Dialogebenen zustande. Diese Öffentlichkeit ist natürlich im Laufe der Zeit durch das, also ich nenne das persönlich mal, oder wir nennen das Pogrom, durch diese dauernde Pogromstimmung immer mehr an die Bewegung mobilisiert worden und ist durch Springer sowieso leicht mobilisierbar, hat sich aber schon auf andere Bereiche dieser Presse sozusagen ausgedehnt. Und da dachten wir, bevor wir gar nichts gegen diese Polizeiübergriffe machen, gegen dieses willkürlichen, schon auch Racheakte, aber ich würde noch nicht sagen, es ist einfach zu weit, das müsste so Standgericht, müsste dann wesentlich öfters passieren. Sollte man gegen diese Racheakte, sollte man was machen, und gegen Unbekannt, und dann, wenn die das nicht umdrehen können, weil umdrehen tun sie es dann, die filmen ja auch, fotografieren sehr viel, wenn dann tatsächlich einer in irgendwas verwickelt war vorher, wo sie Bilder haben und eventuell dann noch 2-3 Zeugen kriegen, die sich tatsächlich an den Vorfall erinnern können, dann geht dieses Ding nach hinten los, dann wird es zum Bumerang, dann kommt es zurück.
Und die Zeugen sind Polizisten, ja.
Die Zeugen sind, soweit ich das jetzt momentan übersehen kann, zu 90% oder zu 95% nur Polizeibeamte.
Ja.
Und in den bisher gelaufenen Verfahren nur Polizeibeamte großteils Polizeibeamte, also nicht nur stimmt nicht, großteils Polizeibeamte in Uniform. Schon auch Zivile, aber in den bisherigen Verfahren normale Beamte. Und nochmal zu den Gegenanzeigen zurück. Nürnberg wurde halt relativ breit getreten hier in der Presse. Auf Nürnberg gab es ein massives Echo bis rauf zu den SPD-Spitzen, die gegen Strauß und CSU und vermeintliche Reaktionäre Propaganda machen wollten. Auch im Bundestag gab es da Äußerungen und da liefen auch Gegenanzeigen und das ist publizistisch schon verbreitet worden. Und das war das Moment, das uns oder einige Leute von uns gemeint haben, das müssten wir jetzt auch machen. Ich bin da sehr skeptisch persönlich, muss ich sagen. Also ich rate den Leuten nur dann, wenn sie wirklich unbeteiligt sind, was dagegen zu machen. Wenn sie hingekommen sind oder auf dem Nachhauseweg waren und dann vor der Tür standen und dann einen über den Deckel gekriegt haben. Wir haben das muss man allerdings schon dazu sagen, auch bei den, können wir ja dann auch geben, bei den Luckauern, was ich für vollkommen untauglich an sich mal halte, aber auch nur publizistischen Effekt erstmal hat, diesen 138 Leuten geraten, eine Gegenanzeige zu machen. Von diesen 138, die wir haben, haben wir jetzt 101, also das war der eine, der früher da reinkam, das war der 101., der diese Gegenanzeige unterschrieben hat. Und zwar wegen Freiheitsberaubung, weil wir in der Auffassung sind, dass wegen Hausfriedensbruch keine ID-Behandlung und Freiheitsentzug, auch wenn er nur 10, 12, 14, 15 oder 24 Stunden dauert, gerechtfertigt ist.
Und über die Anzeige wieder. Es gibt bei uns auch, dass man Anzeige macht, die man anonym macht. Und dann wird man vertreten bei das Bureau für Rechtshilfe oder sowas, weißt du, dass nur eine Anzeige gemacht wird, dass da einer
zusammengeschlagen wird und sein Name wird nicht gegeben. Und, aber
ja, das hilft nichts hier. Du kannst das nicht an und du, das machen wir auch, aber wir sammeln nochmal ganz kurz. Wir haben kürzlich mal eine Pressekonferenz gegeben, da haben wir nur Verletzte vorgestellt. Die bei dieser einen Aktion, die wir beschrieben haben, oder bei diesen zwei Aktionen von der anderen Seite eine über den Kopf gekriegt haben. Da haben wir 50 Namen von den Leuten, aber teilweise, wir haben die nur teilweise namentlich benannt. Die 45 oder so, die wir nicht da teilweise vorgestellt haben, von den 45 machen weiterhin 20 machen Anzeige und die anderen 25 bleiben sowieso anonym. Und das kannst du pressemäßig, publizistisch kann man das ausschlachten, finde ich falsch, aber an die Öffentlichkeit bringen, dass ein Bewusstsein entsteht, dass es sowas gibt, dass es riesige Dunkelziffern gibt, aber dass sich darüber irgendwelche parlamentarischen Ebenen den Kopf zerbrochen hätten, haben wir noch nicht erlebt und werden wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht erleben, mit der CDU dann schon gar, was wir sicherlich auch erwarten, aber was jetzt irgendwo nicht das Thema ist.
Und eine weitere Frage ist, die Leute möchten Anzeige machen und man braucht Zeugen und alles. Und wie macht man, dass die Leute bekannt wird, dass ihr sie sucht und wie geht das?
Wir geben das halt hauptsächlich hier an unsere linken Blätter weiter. Also dazu gehört die Tageszeitung, da haben wir immer Aufrufe drin, dass sich zu dem und dem Vorfall Leute melden. Also wir beziehen das hauptsächlich so auch auf Verhaftungen, ne? Dass die Leute eben dazu ihre Zeugenaussagen und Gedächtnisprotokolle machen sollen und an uns weiterleiten und dann halt, ja, das sind hauptsächlich, also auch Mundpropaganda und ja, durch unsere Zeitungen halt. Da gibt es dann noch die Radikalen und die Instandbesitzerpost. Beschreib das mal. Das habe ich doch beschrieben.
Man ja, so also nur die Aufrufe formulieren oder so. Kann man doch sagen. Interessiert euch das?
Ja, das erreicht. Ich meine, wie man schafft. Und wir haben auch eine lokale Sendung in Amsterdam, eine offizielle. Da gibt es auch andere.
Ja, das könnten wir auch mal.
Ich meine jetzt nur, dass du es genau beschreibst. Wir hatten da gerade, war unser Problem das. Da haben wir 10 Punkte, da schreiben wir rein. Also das hat der Angie schon gesagt, setzen das in alle möglichen Blätter rein. Und da steht drin, wer hat am 24.03. Stichwort Spontandemo, Ort, Neisenaustraße, Zeit gegen 20 Uhr, die Umstände, die zur Verhaftung eines Mannes in, was weiß ich, blauer Jacke oder sonst was, beobachtet. Und wenn Zeugen bitte dringend melden, Prozess steht an. Oder wer hat das beobachtet? Wer hat Steinwurf beobachtet? Wer hat das? Und dann haben wir immer so aufgeführt, das ist ja unterschiedlich, wie gerade los ist, so Auflistungen. Diese Auflistung gehen wir dann dahin und dann warten wir halt, ob Zeugen kommen. Oder es ist sehr unterschiedlich, die Resonanz. Es liegt natürlich an unserer Arbeit auch, wie effektiv, wie schnell, wie breit wir das machen können.
Sicher gibt es Möglichkeiten, das auch noch weiter zu verbreitern, indem wir es selber über einen Sender geben. Aber auch da würde dann halt so eine Verbindung bestehen. Ne? Also der Sender hier, Radio Utopia, wird halt unheimlich kriminalisiert. Und wenn wir das durchgeben würden über ein Utopia, das wäre schlichtweg unmöglich. Aber wir können zum Beispiel, das ist auch eine Idee, Plakate drucken, mit so aufrufen und überall in den Kneipen aufhängen. Ne?
Das ist auch geplant.
Aber es geht auch darum, dass wir meistens Aufrufe machen, wer was gesehen haben. Nicht das spezielle Gefallen, aber wer was gesehen hat, dass er zum Büro geht und das sagt. Und damit können wir, damit in Amsterdam gibt es auch viele Fälle, dass die Leute vom Büro nicht wissen, was passiert war, und dass Zeugen sie erzählen, was passiert war. Mhm. Und weißt du, es ist das eine so große Chaos.
Dass aber das ist hier in Berlin an sich nicht so, weil da die Leute, wir wenigstens. Wir sind ja nicht irgendwie Leute, die da im Büro hocken und warten, bis wir was mitkriegen. Sondern in 80% der Fällen sind wir selber auch dabei. Und ungefähr einen Überblick über die Aktion haben wir selber. Was im Einzelfall natürlich passiert, ist was anderes. Also wir wissen, laut Dahndorf zum Beispiel gibt's, und da gehe ich jetzt mal ein bisschen auf das Problem auch von euch mit ein, laut Dahndorf gibt es 33 Durchsuchungen seit der Zeit und jetzt noch die gestrige und vor einer Woche, also 35 insgesamt. Von diesen Durchsuchungen sind uns relativ wenige bekannt. Da ist die Vermittlung relativ schlecht. Aber wenn solche Aktionen sind, so wie die Räumungen speziell, wo sich dann auch Demonstrationen oder Ausschreitungen, wie man das jetzt immer nennt, anschließen, da wissen wir das meistens schon. Das Wissen von uns auf jeden Fall vorhanden. Aber das Problem, das ihr jetzt ansprecht, ist bei uns schon auch vorhanden. Die Rückkopplung, was Durchsuchungen anbelangt, was jegliche Aktionen, da gibt es ja also nicht nur diese, haben wir ja auch schon mal kurz diskutiert oder drüber geredet, das Auslösen von der Telefonkette, Fehlalarme und so weiter. Also dieses Gehäuftere, das koppeln die Leute sehr selten bei uns zurück. Und das liegt aber sicherlich auch daran, dass wir nicht der Besetzerrat oder ein Gremium des Besetzerrats sind oder der Öffentlichkeitsausschuss des Besetzerrats, sondern wir sind halt doch, wir fassen uns sicherlich als Teil der Bewegung auf, aber sind nicht so ein bestelltes Organ. Das ist halt, das ist doch übertrieben, sagen wir mal, das kann man nicht sagen. Oder dass die Leute, es mehrt sich jetzt so. Aber am Anfang lief die Arbeit nach dem 12.12. Also ich mache da auch erst seit sechs Wochen mit. Muss die relativ chaotisch gewesen sein. Weil viele Leute auch in der Bewegung drin sind, die noch nichts gemacht haben vorher. Und dann die Anwälte immer auch ihre andere Arbeit haben und die noch zusätzlich. Und dann, wie geht man um? Und politisches Individuum und man ist in den und den Prozessen drin und das muss dann auch strukturiert werden. Und diese Strukturierung, die läuft halt jetzt auch erst so mal und es sind trotzdem noch sehr viele organisatorische Schwierigkeiten. Aber das, was sich Teile von uns vorstellen, ist schon das, dass wir, soweit es der Besetzerrat nicht leisten kann, auf jeden Fall mal Daten sammeln, Berichte sammeln von Räumungen auch außerhalb des Zentrums Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln oder so. Also dass wir die eventuell dann auch mal irgendwann verwerten können. Aber an sich
auch eben diese Polizeistrategien, das war die auch durcharbeiten. Wie gehen die vor bei der und der Räumung? Wie viele sind in Bereitschaft? Woraus setzen sich diese zivilen Greiftrupps zusammen und so weiter? Mhm.
Ja.
Und wie ist es jetzt mit ihrer Kriminalisierung?
Also wir haben bisher das, was wir wissen, dass sehr viele Zeugen und also sowohl bei Polizei, Staatsanwaltschaft als auch bei Gericht nach unserer Tätigkeit befragt werden. Aber wir machen eins, das sollte man sicherlich auch so sagen, dass wir, und das ist auch ein bisschen unsere Schwierigkeit, oder meine Schwierigkeit, ja, doch unsere Schwierigkeit, dass das eine sehr pedantische, akribische Arbeit ist, die wir hier so machen. Weil wir machen nichts anders als, was heißt nichts anders, ist nicht übertrieben, aber sehr oft machen wir das, was die Polizei auch macht.
Nur
für die Gegenseite. Wir suchen halt Zeugen und Zeugen und Fotos und sonst was oder Filmmaterial, wenn es gibt, um eben ein möglichst wahrheitsgemäßes Bild über den tatsächlichen Ablauf einer sogenannten Straftat zu geben.
Man muss da auch zu sagen, dass es ihnen halt schwerfallen wird, uns zu kriminalisieren, weil wir eigentlich diese rechtsstaatlichen Möglichkeiten, die so noch existieren, ausschöpfen.
Was wir auf jeden Fall nicht machen, wir beeinflussen keine Zeugen. Wir erzählen niemanden, wenn du, also das muss man schon ausdrücklich sagen, wir erzählen niemanden, jetzt sag doch das, weil du das naja, wir brauchen das. Ja. Also es wird nicht gemacht. Mhm. Ganz bestimmt nicht. Das ist außerhalb unseres Verständnisses. Dieser Ausschuss versteht sich so als schon neutrales Moment der Ermittlungs-, der Bewegung, der eine, wie soll man sagen, der eine Ermittlungstätigkeit betreibt, um Leute möglichst wirksam verteidigen zu können, um möglichst wirksam der Verurteilung der Leute entgegenzuwirken, aber nicht durch Einsatz unlauterer Mittel. Insofern fällt es ihnen schwer, also dass uns Strafvereidelung ist, gibt Zeugenbeeinflussung, Anstiftung zur Falschaussage, Verleitung zum Meineid oder so, das wären die Sachen, die so in Betracht kommen würden, die werden wir auf keinen Fall anwenden oder ist auch unter uns, wird es abgelehnt.
Aber euch droht nicht zum Beispiel eine Durchsuchung wegen dem Paragraph 129?
Naja, würde ich mal nicht sagen, dass uns eine Durchsuchung droht. Davon gehen wir aus. Da haben wir uns auch dagegen abgesichert. Mhm. Das ist ganz klar. Das war das Erste, was dann auch so wieder, wie die Struktur einigermaßen drin war.
Also ich finde die Frage blöde. Ich finde die Frage blöde, weil es klar ist, dass uns alles droht. Wo leben wir? Darum reden wir doch. Mhm. Darum geht's doch. Mhm.
Ja, es ist zum Beispiel auch schon so und so oft vorgekommen, dass so Drogenberatungsstellen, die praktisch aus Sozialarbeitern bestehen, die halt praktisch für den Staat arbeiten, vom Staat eingestellt worden sind, dass die durchsucht worden sind und wo halt das gesamte Material und die Namen der Drogenabhängigen, die sich irgendwann mal dort gemeldet haben, beschlagnahmt wurden. Ne?
Aber es gab immer auch Skandale, ja. Muss man schon sagen. Es hat ihnen immer
was, das Gegenteil angebracht. Ja, was wir blöde Fragen machen, aber wir leben ja eine ganz andere Situation.
Wirklich vorsichtig.
Das
letzte gemeint.
Was für Sie so sicher ist und wo du mit lebst, das ist für mich neu hier. Das gibt's bei uns nicht so. Anders.
Nee, das war jetzt auch nicht böse gemeint von ihm, da brauchst du jetzt nichts denken. Also, sowas droht hier immer.
Ja.
Ich würde sagen, von meiner Auffassung her so leicht, wir haben auch Namen inzwischen, komischerweise. Das liegt aber an anderen politischen Komponenten hier in der Bewegung. Weil halt der Besetzerrat ein Organ ist, ich weiß nicht, da wird er hoffentlich auch mal versuchen, ein bisschen was rumzukriegen, das nicht so leicht greifbar ist, weißt du, so ja, auch politisch nicht greifbar. Die Art der Diskussion, die Auseinandersetzung, die politischen Unterschiede, die politischen Statements, die Handlungsform, eben sehr, haben wir schon mal gesagt, die Unberechenbarkeit ist unsere Stärke.
Intern
würde ich dazu sagen, wenn du mich fragst oder wenn ihr mich fragt, dass diese Unberechenbarkeit intern unsere Schwäche ist. Weil die Diskussion im Laufe dieser ganzen Prozesse, die wir jetzt schon ansatzweise diskutiert haben, dieser Druck, dieser polizeiliche Druck, diese dauernde Kriminalisierung der Häuser, diese dauernde polizeiliche Präsenz, die seit dem 12.04. noch eskaliert ist, da müssen wir vielleicht dann doch wirklich nochmal drüber reden. Noch eskaliert, nicht nur Frenkel und Luckauer, so als die zwei Dinger, sondern auch nach dem 12.04. Demos und Hungerstreik ist es nochmal eskaliert.
Ja.
Nach dem Kudamm-Ding.
Ja,
genau.
Und absolut die Präsenz von Polizei auf Kudamm. Das ist auch etwas, ja.
Jetzt wird den Touristen wenigstens mal vorgeführt, wo sie sind.
Das ist ja nicht in ihrem Interesse, aber das wollte ich nicht sagen. Ich wollte das schon noch mal ganz kurz zu Ende führen. Dass die Handlungsfähigkeit, die politische Handlungsfähigkeit der sogenannten Bewegung sich sehr, sehr reduziert. Dass die Diskussionen aggressiv waren, doch und doch aggressiv, überhaupt keine konstruktive Auseinandersetzung mehr ablief. Die linksradikalen Fraktionen nur noch gebrüllt haben und die anderen, gerade während der Hungerstreikphase, also die Auseinandersetzungen katastrophal liefen, wo die Leute auch, oder viele, viele Leute unheimlich drunter gelitten haben. Rausgegangen sind aus den Besetzerräten. sich andere Möglichkeiten überlegt haben. Auf jeden Fall mit der Folge, dass inhaltlich nicht mehr diskutiert war. Also das ist nicht nur auf den äußerlichen Druck zurückzuführen, sondern es ist schon sicherlich auch mit von so einer inhaltlichen oder so einem Fehlen eines theoretischen Backgrounds abhängig. Ideologie, kannst du sagen. Da muss man natürlich auch eins sagen, dass dieser Besetzerrat früher ein Organ war, das aus 16 Häusern bestand hat oder 14 und jetzt aus 140. Ja, und darum die Dezentralisierung.
Es geht von der evangelischen Jugend bis zu antifaschistischen Gruppen oder so, die auch alle ein anderes politisches Selbstverständnis haben.
Also ich will nicht das ist keine Kritik, sondern das ist ein Punkt, das seit verstärkt so 5, 6, 7 Wochen, dass Menschen aus der Rostbesetzer-Szene irgendwie ein bisschen ausgestiegen sind, sich ausgelebt haben, weil die einfach den Schwerpunkt in ihrem Leben nicht mehr darin sehen, verstehst du, dem Staat eins in die Schnauze zu hauen, gegen die Bullen zu kämpfen, gegen den Staat zu kämpfen, sondern weil die den Schwerpunkt darin gesehen haben, selbst zu leben. Und jetzt sage ich von mir, ne? Und das ist für mich ein unheimlich dicker Schritt gewesen. Ist auch schwer, den zu schaffen, ne?
Also das verstehe ich nicht ganz, was du damit meinst. Dass du jetzt nicht mehr dein Ziel im Leben hast.